Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Klaus Wegner, Co-Founder und Managing Director von 35Up, anlässlich einer 5 Millionen Euro großen Finanzierungsrunde eingeladen. 35Up hat eine Plattform entwickelt, die es Online-Händlern ermöglicht, ohne den Einsatz von eigenem Betriebskapital oder Inventarrisiko Cross-Selling-Einnahmen zu erzielen. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
Werbung.
Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir Rock an. Mit Rock erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech/daily und erhalte die komplette Plattform 3 Monate lang for free. Rock wird übrigens ROQ geschrieben.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Klaus Wegner, Co-Founder und Managing Director von 35Up. Hallo Klaus.
Hi, grüß dich, Jan.
Freue mich sehr, dass wir sprechen und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde.
Ja, vielen Dank. Hat sich alles ein bisschen länger gezogen, aber in der aktuellen Zeit dann doch etwas, auf was man sehr stolz sein kann. Und wir haben auch gute und tolle Investoren mit an Bord, die uns jetzt gut helfen können, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen.
Ja, lass uns über die Runde gleich nochmal sprechen, aber wenn du sagst, länger gezogen, ist das tatsächlich dem Marktumfeld geschuldet gerade?
Ich glaube, es ist ein bisschen dem Marktumfeld geschuldet. Wir haben mit relativ vielen Investoren gesprochen. Wir sind rausgegangen, glaube ich, im Februar, also wirklich kurz vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Unser Businessmodell selbst ist eigentlich überhaupt nicht davon von betroffen, Gott sei Dank. Aber natürlich waren natürlich in den ersten 1-2 Monaten dann Investoren schon etwas vorsichtiger. Termine haben sich ein bisschen länger gezogen. Dann die eigentlichen Verhandlungen waren wie in der Vergangenheit auch. Das ging dann relativ schnell, aber am Anfang waren die Investoren dann noch etwas zurückhaltender.
Man hört es raus, es ist nicht dein erstes Unternehmen, was du gründest.
Genau, habe ursprünglich Caseware gegründet. Wir machen nachhaltiges Mobilfunkzubehör seit, ich glaube, mittlerweile fast 12 Jahren. Also gar nicht mehr Startup, sondern schon irgendwie Grow-up. Und auch ein Grund, warum wir danach 35Up gegründet haben, tatsächlich aus einem Industrie-Need sozusagen.
Ich glaube, das ist ja das, was die Investoren eigentlich am meisten schätzen, wenn man irgendwie quasi Insider hat, die das Produkt oder die das Marktbedürfnis kennen. Ne? Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihr macht mit 35Up.
Gerne. 35Up ist im Endeffekt eine Embedded Cross-Selling-Plattform. Wir spielen Produkte im Checkout von anderen Firmen aus. Die Produkte sind von Third Parties, also von einem Vendorennetzwerk. Mittlerweile knapp 5 Millionen Produkte, physisch und digital, die alle über eine einzige API ausgespielt werden kann. Und wir haben das damals gemerkt bei Caseware tatsächlich, sozusagen die API 1.0, die Fabian, Victor und ich in der alten Company gebaut haben. Und zwar hatten wir verschiedene Partner im Telco-Space und die wollten alle unsere Mobilfunkzubehörprodukte, also ganz so Handyhüllen, die dann on-demand hergestellt wurden, also auch sehr nachhaltig eigentlich, als wirklich tatsächlich wurden erst verschickt, als der Kunde oder die Kundin die Produkte bestellt haben. Nur bei den Telcos war es immer so, die wollten gerne 10.000 Stück und alles, was sie dann nicht verkaufen, schicken sie wieder zurück. Und das war weder nachhaltig noch sehr gut für den Business Case und für die Liquiditätsplanung halt auch sehr schlecht. Wir haben uns überlegt, wie könnten wir es schaffen, eine Schnittstelle zu bauen, die dann diese Produkte perfekt automatisiert, die Produkte in den Checkout von den Telcos ausspielt. Also automatisches Matching, da ist mal ganz lapidar, so ein iPhone 10, 11 im Warenkorb und wir spielen dafür die passende Handyhülle aus. Schon tatsächlich auch so ein bisschen geclustert, wenn es ein goldenes iPhone war, dann auch eher eine weibliche Handyhülle zum Beispiel. Und das hat dann tatsächlich tatsächlich recht gut funktioniert, sodass wir dann auch andere Verticals mal ausprobiert haben, wie zum Beispiel bei Fondorf, also ErgoBag. Gerade Eltern hier kennen das sicherlich, Affenzahn und ErgoBag aus Köln, und haben da die Klettis ausgespielt, diese schönen Klettverschlussaufkleber, die an den Schulranzen dran sind. Und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben wir eben entschieden, sozusagen diese API auszugründen, weil es auch ein ganz anderes Business ist. Das eine ist jetzt ein SaaS-Plattform-Business und das andere ist im Endeffekt ein E-Commerce-Hardware-Hersteller. Und das war dann 2020 und die erste Runde haben wir da gemacht 2021 im Januar.
Nee, spannend. Das klingt ein bisschen so wie das, was, glaube ich, Shopify so vor einem Jahr, anderthalb Jahren announced hat, ne? Dass sie anfangen, ihre Merchants auf der Plattform untereinander zu connecten und auch so gemeinsame Checkout-Prozesse zu integrieren.
Genau, lustigerweise war das sogar noch früher, Jan, glaube ich. Mein Mitgründer wüsste jetzt ganz genau den Namen, wie damals Shopify das genannt hat.
Ja, genau, fällt mir auch gar nicht mehr ein.
Genau. Das war sogar ein Ticken länger her noch. Die haben es dann aber wieder eingestellt, weil sie die Qualität der unterschiedlichen Händler nicht matchen konnten. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Online-Shop hast, der extrem gut delivert, und ich habe jetzt einen Online-Shop, der sagt, okay, ich stick mal 5 Tagen oder ich mache mal oder bin einfach nicht so reliable, dann wo rufen natürlich dann die Kunden oder die Kundinnen an? Bei dir, ne? Weil ich hab nicht versendet. Und das konnten die gar nicht so richtig sicherstellen. Es gibt jetzt 1-2 andere Partner, die tatsächlich sich so ein bisschen darauf fokussiert haben. Shopify extern in den USA, die kamen so ein halbes Jahr nach uns. Die fokussieren sich rein auf physische Produkte und Shopify. Das haben wir schon gesehen. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir haben ein sehr kuratiertes Netzwerk an Vendoren, an Zulieferern, sowohl digitale Güter als auch physische. Ne? Also wir spielen auch Versicherungen aus für Garantieverlängerungen, für die Diebstahlversicherung, für die Geräte zum Beispiel. Bis hin zu Carbon Footprint Offset Produkte. Einer unserer Partner ist da Climb. Auch eben ganz spannend. Und die Idee ist halt tatsächlich mit dieser einen API den Business Case für die Merchants eben auch so relevant zu machen, dass sie mit dieser Schnittstelle all diese Produkte ausspielen können. Das war auch so ein Riesenproblem mit Caseable damals. Die Merchants fanden das alle super, ne, aber haben gesagt so, okay, ihr habt jetzt Handyhüllen, das ist super, aber was ist denn mit dem Rest? Ne? Und natürlich hat dann irgendwie wir als Caseable gesagt, wir können uns jetzt nicht alles auf Lager legen, gerade 5 Millionen Produkte, die wir jetzt haben. Das wäre ein bisschen schwierig. Und dadurch ist es entstanden. Das ist auch so unser wo wir uns abheben von das, was auch die in den USA jetzt machen.
Mhm. Heißt aber, wenn ich es gerade richtig verstehe, also wenn es Probleme gibt, dann wird sich der Kunde irgendwo melden wollen und dann wird er wahrscheinlich bei dem Shop anrufen wollen, wo er eigentlich die Hauptbeziehung vermutet. Ist das dann auch immer so? Also man teilt sich quasi die Customer Acquisition Costs auf irgendeine Art und Weise dadurch, aber es gibt immer einen, der den Kunden ownt, oder teilt man sich auch den Kundenzugang?
Nee, der Kunde wird immer geowned von dem Merchant. Ja, also der eben auch das Hauptprodukt verkauft. Es ist ein einziger Checkout, es ist ein Payment, das ist ganz wichtig. Das ist auch nicht so, dass wir danach noch irgendwo rauslinken und nochmal ein Payment machen oder so. Das ist ja ein riesen Conversion-Killer. Haben wir jetzt auch gesehen. Sehr gut zu sehen, zum Beispiel bei einem unserer größeren Partner, Refurbed. Kennst du vielleicht auch ein großer Marktplatz für refurbished elektronische Geräte, machen, glaube ich, mittlerweile auch deutlich mehr. Und dort ist tatsächlich so, wenn jemand dann unhappy ist mit dem Zusatzprodukt zum Beispiel, läuft das tatsächlich über den Kundenservice des Partners, in dem Fall jetzt Social Refurbed. Der Partner kann automatisch über unsere Plattform Retourenlabel auslösen, ähnlich wie bei Amazon, sodass der Kunde auch da happy wird und das Produkt zurückschicken kann. Wir haben eine relativ niedrige Retourenquote, was tatsächlich das Leben ein bisschen leichter macht. Aber da sind wir eben auch auf die Partner oder sind auf die Partner aufgesprungen, die im Zulieferbereich, die auch den Retourenprozess extrem gut handeln können und sind auch meistens Partner, die auf Amazon auch unterwegs sind und da kennen die die Thematiken mit Routuren. Aber zurück zu deiner ursprünglichen Frage, der Kunde wird ausschließlich von dem Merchant geowned, kann auch selbst bestimmen, für wie viel das Produkt verkauft wird. Ausnahme ist jetzt zum Beispiel die Buchpreisbindung. Wir haben zum Beispiel auch Libri als Partner geonboardet und spielen Bücher aus. Da geht es dann nicht immer, manchmal ja, manchmal nicht. Aber grundsätzlich hat der Merchant immer die komplette Hoheit, die Preise so zu definieren, wie er möchte. Wir spielen UVP aus, ja, aber er entscheidet, wie der Preis am Ende des Tages dem Endkunden ausgespielt wird.
Jetzt gibt es ja zahlreiche Unternehmen, die diesen Fulfillment bei Amazon Ansatz adaptieren auf Shopify Logik oder auf Shopify Plattformen oder auch weiß nicht externe Plattformen wie Spryker und Commerce Tools und so weiter. Ist das dann auch zwangsläufig der Weg, den du gerade vorzeichnest für euch, dass ihr quasi irgendwann eigentlich, also das klingt ja jetzt gerade so, als wäre es sinnvoll, irgendwann Fulfillment zusammenzubündeln und zu sagen, damit jetzt Kunde XY nicht die Beschwerden bekommt, weil irgendwas nicht lieferbar wird, müsste man das eigentlich zusammen fulfillen und dann zeitgleich würde dann aber auch das Thema Kundenservice eigentlich noch kommen. Das heißt, man würde so nach und nach bestimmte Module einfach dranflanschen.
Genau, Module bauen wir auch aktuell schon. Also so Themen wie Dynamic Pricing Module, Kundenservice Module, dass auch zum Beispiel verschiedene Produkte rein exklusiv sein können für Merchants. Das bauen wir schon. Das kostet dann alles extra. Wir als Plattform wollen keinen Endkunden Kontakt sozusagen. Wir stellen die Plattform überall bereit, sage aber ganz klar, und das Wichtigste ist eben auch für die Merchants, ist eben dieser Endkunde. Und das Ziel ist einfach, den Warenkorb zu erhöhen, dieses Product Offering zu erhöhen und das alles in einem sehr, sehr, ja, so wie es schön im Markt ist, dieses Seamless Checkout, alles in einem einzigen Checkout passiert. Und vor dem Hintergrund bringen wir im Endeffekt nur connecten wir die Vendoren zum Merchant. Und wir haben drei Möglichkeiten oder drei Spektren. Zum einen, wie ich schon vorhin sagte, kann der Partner oder die Partnerin, der Merchant, die Auswahl der Produkte selbst definieren. Das ist schon, das machen tatsächlich die wenigsten. Mittelmaß ist, man kann Produkte hochranken und sagen, zum Beispiel via Refurb, die ersten Produkte sollen bitte immer nachhaltig sein. Also wir wollen einen Großteil unserer Produkte sollen nachhaltig ausgespielt werden. Die sind auch bei uns in der Plattform alle getaggt. Und da gibt es noch die Variante, liebe 35, bitte spielt uns das aus, was ihr mit höchster Wahrscheinlichkeit habt, gekauft zu werden, weil am Ende des Tages dann verdient ihr mehr Geld dran und wir eben auch. Und unser Businessmodell ist da, wir nehmen eine relativ kleine SaaS-Fee vom Merchant, aber verdienen eigentlich unser Geld mit einer prozentualen Provision des EKs tatsächlich. Deswegen auch ganz transparent für den Merchant. Ich sage mal, ein Produkt kostet 10 Euro und wir nehmen 5%, dann kostet das den Merchant 10,50 Euro und kann es dann für zum Beispiel 20 Euro verkaufen an den Endkunden.
Ja, über die Preise kann ich nicht viel sagen. Für mich war das jetzt schon so von dem Pricing her, dass man schon einen gewissen Mindestumsatz machen muss im Monat, um sich das leisten zu können, oder?
Das ist richtig, aber also das günstigste Modul fängt bei uns, glaube ich, der günstigste Preis bei 250 an. Das hast du fast drin mit irgendwie 20, 25 Bestellungen und schaffen wir relativ schnell, wie gesagt, momentan, das hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, momentan ist großer Fokus bei uns immer noch auf den Enterprise-Kunden, aber natürlich sehen wir auch im Markt die Nachfrage nach, hey, ne, wir können das schneller, noch schneller, können wir euch schneller onboarden mit Plugins, ähnlich was du vorhin schon angesprochen hattest. Also in die Richtung werden wir dann auch gehen, sodass wir dann auch nochmal andere Pricing-Module haben, auch für kleinere Kunden.
Und das ist jetzt alles quasi Cross-Selling, ne? Und dann haben wir Upselling noch und eigentlich vor allem dieses Reactivation ist doch wahrscheinlich ein Thema, was ihr relativ gut beherrschen müsstet, oder?
Genau. Wir bauen auch an Modulen, die der Merchant dann nutzen kann und weitere Produkte auszuspielen, die er selbst gar nicht auf Lager hat. Also das ist genau das Thema, um eben, ich hatte heute Morgen lustigerweise genau darüber ein Telefonat, dass die größte Hürde natürlich für viele Merchants ist so der zweite Kauf, genau diese Reactivation. Menschen, dass er wirklich das zweite Mal oder sie das zweite Mal auf die Seite kommt. Und das unterstützen wir natürlich, dass wir immer wieder andere Produkte, dass der Merchant immer wieder andere Produkte auch ausspielen kann und auch vielen natürlich ohne dieses ganze Lagerrisiko, ohne sich Produkte auf Lager zu legen, aus dieser riesen Auswahl an Produkten auswählen kann, die er dann an per Marketing, per Landingpages ausspielen kann. Also am Ende des Tages, wo wir ausgespielt werden, ist völlig dem Merchant überlassen. Also wir sind wieder reine API, machen kein UX, UI, wir haben natürlich Best Practices, wie es gut funktionieren kann. Das geben wir den Partnern schon mit. Aber grundsätzlich liegt das komplett bei denen. Und wo wir ausgespielt werden können und das kann der Merchant selbst entscheiden.
Ist das Ganze eigentlich vom Modell ein einseitiger Marktplatz?
Momentan, wir arbeiten aber auch an, also wir sind sehr opportunistisch und boarden verschiedene Partner dann immer an, wann sie Sinn machen. Aber ich glaube, du willst ein bisschen in die Richtung gehen. Kann es auch sein, dass Merchants zu Vendoren werden und andersrum?
Naja, also im Prinzip habt ihr ja nur eine Kategorie momentan, ne? Deswegen frage ich gerade, oder? Oder verstehe ich das falsch? Also im Prinzip kann ja bei euch jeder mit jedem im Prinzip zusammenkommen.
Genau. Genau.
Ja, also ihr habt ja nicht dieses typische Marktplatzproblem, darauf will ich hinaus. Ein Marktplatz hat ja immer das Problem Anfrage und Angebot und Nachfrage.
Das Schengen-Eck-Problem, genau.
Ja, genau. Ne? So, das habt ihr eigentlich gar nicht.
Das haben wir tatsächlich damals diesen unfairen Advantage durch Caseable, weil wir es genau da einen großen Need hatten. Wir hatten mit Caseable sozusagen den ersten Zulieferer. Ne? Weil natürlich waren Merchants, die gesagt haben, ja, das ist super, dass ihr das macht, aber wen hatten wir als Zulieferer? Und da hatten wir natürlich schon mit Caseable die ersten Use Cases auch live, haben da getestet und konnten sagen, ja, das ist genau das Produktportfolio, was wir haben. Wir bauen das aus, wir nehmen weitere Partner drauf, aber konnten dadurch tatsächlich auch schon Traction zeigen. Und natürlich ist immer so, viele unserer Merchants wollten nie die Ersten sein. Und dann waren Gott sei Dank ein paar die ganz am Anfang dabei und wir konnten die dann sehr, sehr gut als Use Cases nutzen. Und dann hat sich das Thema sehr gut verselbstständigt. Aber genau, also grundsätzlich, aber zu einem Punkt noch dazu, es gibt auch Partner, die sogar beides sein können, ne? Also Vendoren und Merchant gleichzeitig.
Wie ist generell euer Blick auf den E-Commerce momentan? Also der hat ja jetzt nicht die leichteste Zeit, ne?
Nee, absolut nicht. Also zum einen ist es für uns, glaube ich, eine ganz spannende Zeit, weil wir die Möglichkeit haben, wie gesagt, mit einer API, mit in Anführungsstrichen wenig Sales, mit wenig IT-Aufwand, eine API zu integrieren, die dann relativ viele Produkte ausspielen kann, die dann wiederum mehr Umsatz generiert. Wir kommen natürlich auch so ein bisschen aus dem unserer Partner in der Refurbished Space, da sehen wir tatsächlich eine relativ gute Stabilität. Mag sehr gut daran liegen, dass viele jetzt auch schon anfangen, nicht unbedingt das neueste iPhone zu kaufen, sondern oder das neueste Gerät, sondern eher mal das iPhone 13 oder 12, was es ja immer noch tut. Also da sehen wir Stabilität. Bei anderen Partnern sehen wir, dass es tatsächlich schwieriger wird. Auch da ist es dann aber in die Richtung, Klaus, wir brauchen Upsell-Produkte, wir brauchen Produkte, die wir jetzt nicht unbedingt alle vorfinanzieren müssen oder das Lagerrisiko haben. Das heißt, das spielt uns gut in die Karten. Aber natürlich, Jan, bin ich voll bei dir, wenn der gesamte Konsumklima, und ich glaube, heute Morgen wurde wieder announced, dass der Konsumklima so schlecht ist wie seit 30 Jahren nicht mehr in Deutschland, ist natürlich das alles, was uns natürlich beschäftigt. Wie gesagt, dadurch, dass als Plattform dem Merchant eine Möglichkeit zu geben, weitere Produkte zu verkaufen und den Vendoren auch zusätzliche Kanäle zu generieren, sind wir, glaube ich, in einem ganz guten Spot. Aber klar, es ist, ich glaube, also was mich am meisten beschäftigt, ist, sehe ich gar nicht mehr so der E-Commerce-Thematik, sondern generell die Situation, die wir gerade alle vor uns sehen, dass es sehr, sehr schwieriger, ich glaube, sehr, sehr durch die makroökonomischen Gegebenheiten sehr, sehr schwierig wird, mindestens im nächsten wahrscheinlich 9 Monate bis zum Sommer hin. Für uns, glaube ich, relativ okay, natürlich für unsere Merchants unterstützen, wo wir können.
Hat aber Capnemic nicht davon abgehalten, bei euch zu investieren?
Genau. Ja. Ich glaube, das ist so ein Mix aus uns Gründern, dass wir uns schon, wie gesagt, sehr, 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 sehr lange kennen, auch ultra unterschiedlich sind. Das war ganz witzig. Und tatsächlich auch schon mit verschiedenen Partnern diesen Market Fit gesehen haben. Und vor allen Dingen auch, ich glaube, auch die Partner überall da unterstützen können. Und was ich ursprünglich mal vorhin gesagt hatte, war diesen Business Case wirklich so groß zu machen für Partner, um nur eine einzige API zu integrieren. Also es gibt ja wirklich verschiedenste Anbieter von Versicherungen über Carbon Footprint, über selbst Libri als Buchlieferer natürlich seine eigene API, aber keiner dieser ganzen Merchants würde jede einzelne API jetzt einzeln integrieren. Und vor dem Hintergrund wirklich One API Fits All ist so unser Credo. Und ich glaube, das zusammen kombiniert mit dem Track Record und dem Team, das wir haben, war das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und wir haben uns tatsächlich sehr stark auf rein Tech fokussiert, ne? Also wir sind irgendwie jetzt noch ein relativ kleines Team, 90% davon ist Tech und sehr stark auf das Thema eben fokussiert und sukzessive die Features ausgerollt und auch sehr viel Feedback aus dem Markt und von den Partnern, die wir bisher live haben, mitgenommen, so dass wir da auch direkt immer Use Cases zeigen konnten. Und ich glaube, das war so ein Punkt.
Aber du hast mir erzählt, ihr wolltet auch Leute einstellen, ne? Also vielleicht kannst du an der Stelle gerne mal einen kleinen Aufruf starten.
Genau. Ja, sehr, 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 sehr gerne. Wir suchen viele Account Executives, haben gerade einen sehr guten BDA geheiert. Also wirklich gerade geht es komplett um den Aufbau der Organisation. Wir sind auch noch relativ blank aufgestellt und fangen jetzt von wirklich fast from scratch an. Und suchen in den verschiedensten Bereichen Marketing, HR und im Sales, aber genau, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die richtig Lust haben, das Thema jetzt aufzubauen, von scratch. Produkt ist da, jetzt geht es um Skalierung.
Und in Berlin sucht ihr die oder remote?
Nee, komplett remote. Also wir haben ein Thema, das ist dann ein bisschen kritisch, also dachte ich immer ein bisschen kritisch für ein paar Mitarbeiter. Wir haben ein Thema, dass wir morgens immer um 10 Uhr in unseren Teams sind. Also Sales Team 10 Uhr, Tech Team 10 Uhr und wir Gründer treffen uns danach noch um 10.30 Uhr jeden Tag. Und wir haben mit Mitarbeitern, die haben auch bei uns in Berlin angefangen, sind jetzt in Brasilien, in Argentinien. 5 Uhr morgens bei denen, aber funktioniert. Tatsächlich funktioniert sehr, sehr gut. Deswegen, wir haben unser aktueller BDA sitzt in der Nähe von Hamburg, irgendwie an der Küste. Also für uns ist das völlig, völlig okay.
Cool. Du, da drücke ich die Daumen. Klingt auf jeden Fall super spannend. Würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Super. Vielen Dank, Jan. Gerne.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war Klaus Wegner, Co-Founder und Managing Director von 35Up im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die 5 Millionen Euro große Finanzierungsrunde. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort warten Kerstin Eismann und Daniel Höpfner anlässlich der Rubrik To Infinity and Beyond mit den aktuellsten Krypto-News auf euch. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Podcast der deutschen Startup-Szene. Falls dir der Podcast gefallen hat, gib uns doch bitte 5 Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine kurze Rezension. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du deinen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesem Podcast erzählst. Abonniere Startup Insider Daily noch heute auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music oder in deiner Lieblings-Audio-App.